Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem metaphysischen Tagebuch heute, das der Schriftsteller Frank Witzel verfasst hat. Er wurde 2015 endlich mal einem richtig großen Publikum bekannt mit einem fulminanten Roman, für den er sogleich den Deutschen Buchpreis gewann. Jetzt sehen wir Frank Witzel beim Nachdenken zu. 2 Monate lang hat er diesen Prozess im Tagebuch dokumentiert. Und wir fragen ihn, was das für eine Erfahrung war. Frank Witzel ist unser Gast zum Auftakt einer neuen Lesartwoche. Herzlich willkommen dazu. Unser Lyrik-Sommer im Deutschlandfunk Kultur nimmt Fahrt auf. Heute blicken wir zurück auf ein poetisches Wochenende in der Uckermark im Nordosten Brandenburgs, wo das Wortgartenfestival stattfand. Und zwar in Fürstenwerder, einem beschaulichen Ort zwischen Hügeln, Wäldern, Seen und mit nur 700 Einwohnern. Inzwischen aber auch ist das eine berühmte Literaturlandschaft durch den preisgekrönten Roman Vor dem Fest von Sascha Stanisic. Jetzt also gab's Lyrik, verteilt im ganzen Ort, schon zum 2. Mal auf diesem Wortgartenfestival. Und für uns ist Stefanie von Oppen flaniert.
Ein Straußenei, ja, das hatten wir und die Stipendiaten wollten es essen. 25 Portionen gab das.
Autor Björn Kulig liest auf einem kleinen Platz mitten in Fürstenwerder, dem Ausgangspunkt der Wandellesung an diesem Morgen, vor etwa 100 Menschen. Darunter Buchhändler Nils Graf. Er hat das Wortgartenfestival mitinitiiert. Sein Buchladen direkt auf der Ecke gegenüber ist Dreh- und Angelpunkt des sozialen Lebens in dem Dorf.
Es ist ein Buchladen, aber ich habe versucht, es niedrigschwellig zu halten. Bei mir gibt es auch Kaffee und Wein und gibt ganz viele Sitzecken. Dass auch alle, die vielleicht erstmal gar nicht so den, ich will jetzt ein Buch kaufen oder nach Büchern gucken, trotzdem erstmal reinkommen und sich dann wohlfühlen und da eine Zeitung lesen oder ins Gespräch kommen mit anderen und darüber dann auch sich die Bücher erschließen oder mal eine Ausstellung angucken und zur Veranstaltung kommen.
Der Tross von Literaturliebhabern zieht weiter auf eines der alten romanischen Stadttore zu.
Also ich bin hier aus der Uckermark und bin leidenschaftliche Leserin und insofern natürlich ist es für mich hier ein tolles Ereignis, dass hier in der Uckermark so ein Festival stattfindet.
So, bevor wir zu Lucy Fricke kommen, muss ich noch ganz kurz sagen, die nächsten Orte werden schattiger.
Jenseits der Stadtmauer aus dickem Feldstein lässt man sich am Hang auf Betonstufen nieder, die amphitheaterartig einen Halbrund um eine kleine Bühne bilden.
Nachts zwickten die Ratten durch die Gassen, tags stapelten sich die Touristen am Trevi-Brunnen.
Lucy Fricke gehört zu den Erfindern des Wortgartens.
Bahnhöfe, deren Finsternis ich den Dreck nur riechen konnte.
Für diesen Wortgarten, dem 2. nach 4 Jahren, gab es lange kein Geld, bis das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft im letzten Jahr das Förderprogramm Landkultur auflegte, erzählt der künstlerische Leiter Alexander Gums von der Berliner Agentur KUK, die sich auf Literaturprojekte spezialisiert hat. Das Festival war dann zwar finanziell gesichert, aber blieb immer noch ein Kraftakt.
Es ist doch echt eine große Herausforderung, sowas sozusagen auf dem platten Land zu machen. Das ergibt natürlich dann auch so Erlebniswelten auch für uns hier im Garten und in Scheunen und Ställen, die man in Berlin zum Beispiel nicht haben kann. Aber man muss halt sehr viel mehr koordinieren und sehr viel mehr mitbringen selbst. Und es ist echt ein doch recht großer Apparat.
Die Zuhörer schlendern weiter, hören Passagen aus dem neuen Roman von Stefanie de Velasco an der Badestelle.
Es ist mein 2. Roman und grob gesagt geht es um eine Familie.
Szenenwechsel. Bülows Siege heißt das aufwendig restaurierte Gut vor den Toren von Fürstenwerder. Die Familie des Grafen Schwerin hat auf ihr Anwesen eingeladen. Zwischen den Mauern, die vom ehemaligen Schafstall übrig geblieben sind, liest die Lyrikerin Monika Rink vor hochkonzentriertem Publikum.
Der See. Hört ihr das? So höhnen Honigprotokolle. Diese beiden jungen Männer stachen in den See auf einem Trampolin. Es hatte ein federndes Deck, worauf sie lagerten 3 Masten. Und ja, die Masten lüpften und kippten das Ding über die Ecken. Und nein, die beiden gingen nicht über Bord.
Auch in der großen Kulturscheune nebenan bleibt kein Stuhl unbesetzt. Es gibt ja auch Musik. Die uckermärkische Band Takt und Ton spielt. Peter Wawerzinek singt Kostproben aus seinem nächsten Roman.
Bin ja eben mein Leben lang, seh bei allem, was sie mir im Leben immer und immer wieder nur das süße kleine Mädchen von eins.
Beim Abendessen an langen Tischen mischen sich Zugezogene sowie Einheimische und kommen ins Gespräch. Alle sind begeistert von diesem großartigen Kulturevent in einer Region, die eigentlich als abgehängt gilt. Es gibt vegane Pizza aus der Fürstenwerder Heimatstube und frisches Brot vom Bäcker Iland. Auch er ein Förderer des Festivals.
Es mischt sich ganz gut. Hauptsache ist es so, es kommen mehr Auswärtige wie Fürstenwerder. Ich sag mal, wenn jetzt hier beim Festival von unseren 700 Einwohnern vielleicht 40, 50 hier waren, ist das sehr, sehr viel. Die meisten, die von den 500, 600 hier sind, sind eben von außerhalb. Und das ist ein großer Gewinn für Fürstenwerder.
Das Wortgartenfestival in der Uckermark in unserem Lyriksommer von Deutschlandfunk Kultur. Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969, das ist der schon mal ungewöhnliche Titel eines ebenso ungewöhnlichen Romans. Ein Zauberwerk. Das verrückteste Buch des Jahres nannten es die Kritiker euphorisch, als der 800-Seiten-Roman 2015 wieder erwarten den Deutschen Buchpreis gewann. Seither ist der Autor Frank Witzel ein Name und Begriff in der literarischen Welt. Zuvor hat er rund 40 Jahre mehr oder weniger unter dem Radar geschrieben, publiziert, Musik gemacht. Jetzt vergleicht man ihn mit den großen Amerikanern David Foster Wallace und Thomas Pynchon. Und entsprechend interessiert nimmt man nun die neueste Arbeit von Frank Witzel in die Hand. Uneigentliche Verzweiflung, so der Titel. Ein metaphysisches Tagebuch. Frank Witzel ist im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
2 Monate haben Sie sich im vergangenen Jahr tagtäglich hingesetzt, um nachzudenken.
Ja.
Und darüber zu schreiben, was hat sie dazu gebracht, was sollte das werden?
Ja, es fängt ja mit der Bemerkung an, dass ich irgendwie in eine Art, ja, man könnte es vielleicht Krise sagen, gerate, was mein Schreiben angeht, was aber auch so im Leben stattfindet und dass ich auf die Idee komme, eines Morgens doch vielleicht auch mal anders schreiben zu können, als ich es bis jetzt 40 Jahre, Sie haben es ja gerade gesagt, gemacht habe, nämlich, dass ich mir irgendetwas ausdenke, dass ich etwas erzähle, dass ich eine Mischung aus Realität und Fiktion herstelle, sondern dass ich mich einfach mal ja hinsetze sozusagen in meiner Bude und denke. Und Anlass ist, dass mir ein Buch eingefallen ist, nämlich das metaphysische Tagebuch des französischen Philosophen Gabriel Marcel, das er, man kann sagen, fast 100 Jahre ist es her, verfasst hat. Und ich denke, und ich habe dann gedacht, ja, vielleicht sollte ich mal sowas probieren. Also da, gar nicht ein Tagebuch im eigentlichen Sinne, dass man aufschreibt, heute habe ich das gemacht, heute bin ich dort gewesen, habe ich den getroffen, sondern wirklich ein Gedankentagebuch.
Ich kann nur denken, wenn ich schreibe, heißt es auch gleich zu Beginn.
Ja.
Und Sie denken, schreiben dann aber auch viel über ja, Ihr Leben nach, über eine komplizierte Liebes- und Beziehungsgeschichte, über Sitzungen mit einer Psychotherapeutin, über Gott und Transzendenz und natürlich über ganz viel Philosophie und Literatur. Und dazwischen gehen Sie interessanterweise immer schwimmend, Herr Witzel.
Ja.
Was ist denn das für ein Erkenntnisprozess so in der Badehose?
Der läuft praktisch parallel. Und das finde ich auch das Interessante. Es hat sich so ergeben, dass ich nach dem Sommer, ich schreibe das auch, glaube ich, irgendwo, ich bin normalerweise so ein Sommerschwimmer, also dass dann, wenn der Sommer vorbei ist, dann gehe ich eigentlich nicht schwimmen. Und ich habe gedacht, das könnte ich mal jetzt weitermachen. Und es hat sich dann auch in diesen 2 Monaten zu einer Art, naja, Obsession ist vielleicht ein bisschen stark, aber es hat sich sozusagen zu diesem körperlichen Teil entwickelt, dass ich auf der einen Seite ja sehr in meinem Kopf gefangen auch bin und nachdenke, immer wieder versuche, das zu variieren. Und dann ist das Schwimmen da und da passiert eigentlich was Ähnliches. Und ich überlege, und das ist auch beim Denken die Überlegung, was ist eigentlich der Anteil des Körpers, was ist der Anteil des Geistes, woher kommt eigentlich Überforderung beim Schwimmen zum Beispiel, ist das der Körper, kann sich ein Körper eigentlich überfordern, das sind dann so Gedanken, also das heißt, das Denken hört beim Schwimmen leider nicht auf oder es gibt wenige Momente, wo es dann mal aufhört, die bemerke ich dann gleich wieder und dann setzt es dann sofort wieder ein, aber hier ist natürlich der körperliche Aspekt ein stärkerer als sonst.
Immer wieder, Stichwort Körper, beschreiben Sie Ihre Arbeit auch ja als Pathologie Ja. Schreiben kennt keine Heilung, heißt es einmal. Es ist die Haltung des Todkranken. Jeder Denkprozess, ob bewusst oder unbewusst, eine Meditatio Mortis. Eine Meditation also über das Sterben, den Tod. Ist das ja so eine grundsätzliche Metaphysik des Schreibens für Sie?
Glaube schon. Also es hat sich zumindest in diesen 2 Monaten so herausgeschält. Und es ist natürlich ein Ausschnitt, bei dem ich auch selbst bemerke, in dem Prozess, während das passiert ist. Ich habe ja einfach angefangen ohne einen Plan. Ich habe das Buch tatsächlich Tag für Tag geschrieben, habe mich zurückgeblättert. Das erwähne ich ja auch. Also anders als bei meinen sonstigen Texten, wo ich irgendwie einen Nukleus schaffe, dann überarbeite ich den, dann kommt etwas dazu, gibt es hier ein einfach lineares Vorangehen, was durch den jeweiligen Tag, das jeweilige Datum bestimmt ist.
Das macht die Lektüre aber auch so spannend, weil man nämlich immer nicht weiß, was kommt.
Ja, ja, genau. Ich weiß es selbst nicht. Ja, der Autor weiß es.
An einer Stelle, da erzählen Sie einen Psychotherapeutenwitz, den ich so herrlich fand, dass ich ihn mir vollständig abgeschrieben habe. Ich lese mal vor. Ne? Ein Verrückter ist in der Irrenanstalt, weil er sich für eine Maus hält. Nach mehreren Jahren der Therapie wird er als geheilt entlassen, kehrt aber schon nach einer halben Stunde verängstigt zurück, weil er einer Katze begegnet ist. Auf die Ermahnung des Therapeuten hin, dass er doch mittlerweile wisse, keine Maus zu sein, entgegnet er, aber ob die Katze das weiß?
Ja.
Und dieses Bild übertragen Sie dann, Frank Witzel, auf Ihre persönliche Situation des Schriftstellers gewissermaßen. Wer ist denn da die Katze?
Naja, die Katze ist natürlich das Publikum, ist der andere, den man sich imaginiert beim Schreiben, den man vielleicht direkt ansprechen will manchmal, und manchmal möchte man ihm auch ausweichen. Ich habe in der U-Bahn gerade im Berliner Fenster ein...
Das sind diese Bilder, diese Bildschirme, genau. wo so Informationen
genau. abgebildet werden. Da wurde ein Zitat von Kurt Tucholsky eingeblendet, und das fand ich eigentlich ganz gut. Es lautete, der glückliche Leser kann sich seinen Schriftsteller aussuchen. Und als Autor ist man ja immer irgendwo in der, in einer Vorstellungswelt gefangen. Natürlich hier, gerade in diesem Tagebuch, was mir teilweise nicht leicht gefallen ist, das dann auch zu veröffentlichen, weil ich wusste nicht, also es ist natürlich sehr privat, sehr persönlich, ich habe hier keine anderen Masken auf, wie sonst, oder ich kann mich hinter etwas anderem zurückziehen, kann sagen, naja, da steht ja Roman drunter. Es steht immerhin metaphysisches Tagebuch drunter. Also wer hier so meinen Tagesablauf erwartet, der wird da wenig finden. Aber die Gedanken entzünden sich immer an Alltäglichem, an Beobachtungen, an meiner alltäglichen Verfassung, und werden aber dann schnell in ein Denken hinein übertragen.
Mit ganz viel Philosophie im Gepäck natürlich. Ja. Kant, Kierkegaard, Heidegger, Wittgenstein, Camus, die avancierten Franzosen, Jean-Luc Nancy, Roland Barthes und immer wieder, passt schon zentral, Simone Weil, die französische Philosophin, mit 34 Jahren schon ganz jung gestorben. Warum hat gerade Simone Weil ihre Gedanken und ihre Gedanken solche Bedeutung für Sie?
Weil sie hat mich da, ich hatte sie davor schon auch immer mal gelesen, aber im Gegensatz zu den anderen Autoren, die mir sehr vertraut sind, also Kierkegaard, Wittgenstein, habe ich das praktisch als eine begleitende neue Lektüre empfunden. Und sie hat ja auch ein interessantes, was soll man sagen, Schicksal natürlich auch. Sie wächst natürlich oder lebt in einer Zeit 30er, 40er Jahre, die natürlich sehr geprägt ist von äußeren Umständen. Und gleichzeitig hat sie auch immer Tagebücher, Hefte geführt und nachgedacht und hat sich am Schluss, muss man sagen, irgendwie totgehungert. Also sie hat immer mehr eigentlich das Weltliche jetzt zurückgenommen, obwohl sie auf der anderen Seite sehr weltlich interessiert war. Sie ist zu den Arbeitern bei Renault gegangen. Sie war also keine weltfremde Philosophin. Und genau das hat mich fasziniert, diese Auseinandersetzung und natürlich auch ihr Leben. Und letztendlich hinterlässt sie nur etwas wie ein Tagebuch, weil ihre Werke, das sind letztlich Zusammenstellungen ihrer Notizen.
Ich habe vorhin Frank Witzel ihren preisgekrönten Roman erwähnt, der sie ja über Nacht wirklich zum Prominenten gemacht hat, kann man schon sagen. Und niemand war mehr verblüfft darüber als sie selbst. Ne? Plötzlich Ruhm, endlich mal Geld, endlich ein Zustand, in dem das Leben nicht ständig von der Hand in den Mund finanziert werden muss, wie sie selbst mal angemerkt haben. Ich fand es jetzt interessant, dass sie sich in diesem Buch, also auf fast 300 Seiten, keinen einzigen Reflex dazu gönnen oder erlauben, keine Zeile über diese neue Existenz. Das Buch hat ja ihr Leben schon massiv verändert, ne?
Ja, und auf der anderen Seite gar nicht. Das ist das Interessante, dass wenn ich jetzt diese 2 Monate ansehe, also es stimmt nicht so ganz, weil ich in der Zeit, das merkt man natürlich auch nicht, ich bin mal eine Woche in Berlin, ich bin mal in München, ich bin mal in Hamburg und man merkt das nur, dass ich dann in eine Schwimmhalle gehe, das ist dann wahrscheinlich Hamburg, und dass ich jemand sehe, der auf dem Weg zur Wiesn ist, dann kann man annehmen, dass ich gerade in München bin. Also das heißt, ich blende schon etwas aus, weil ich so in dieser Gedankenwelt da bin. Aber die meiste Zeit bin ich tatsächlich zu Hause. Und es ist dann erstaunlich, dass ich immer wieder dann in etwas zurückkomme, was ich seit, Sie haben es gesagt, 40 Jahren ungefähr betreibe. Also ein Schreiben, ein Für-mich-Sein. Und das wollte ich mir auch gerne bewahren. Und das hat sich auch bewahrt. Mhm. Mittlerweile kann ich dann auch rausgehen, bin dann hier und bin auch woanders. Das war früher nicht so der Fall. Aber es gibt eben auch dieses andere Leben für mich.
Eine meiner Lieblingsstellen, die geht verkürzt jetzt so: Wenn man sagt, ich bin ein Philosoph, ist das gleichbedeutend mit, ich bin ein Rockstar oder ich bin ein Heiliger. Ich bin Schriftsteller und das ist nichts weiter als einer, der der Schrift nachstellt. Sie stellt. Ist es das? Mir nicht?
Ja. Also ich bin manchmal auch dann recht zufrieden, das andere nicht sein zu müssen. Also nicht
kein Rockstar.
Und auch kein Heiliger.
Der Verlag, Ihr Verlag, Frank Witzel, kündigt an, dieses Tagebuch als ersten Band eines fortlaufenden Projekts. Hab gelesen, dachte, oh, das klingt ja aber ein bisschen arg optimistisch.
Genau.
Soll das weitergehen?
Naja, es war, also der Verlag und ich, wir haben das so entschlossen, weil ich gemerkt habe, es ist eine interessante Art nachzudenken, die ich weiterverfolgen will. Das heißt ja nicht, dass jetzt im Jahresrhythmus etwas kommen muss. Und es gibt ja ein großes Vorbild. Martin Heidegger hat Sein und Zeit auch als ersten Band angekündigt. Ein zweiter ist nie erschienen und darauf kann ich mich dann immer berufen.
Um nochmal nach dem Höchsten zu greifen. Vielen Dank, Frank Witzel, für dieses Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Und dieses neue Buch, Uneigentliche Verzweiflung von Frank Witzel, das metaphysische Tagebuch, ist im Verlag Mattes und Seitz erschienen. 294 Seiten der Umfang, 22 Euro der Preis. In diesen Sommerwochen hat unsere Autorin Caroline Born für die Lesart verschiedene Schriftsteller besucht, die es an besondere Schreiborte verschlagen hat. Meist geschieht das ja bei einem Schriftsteller durch ein Stipendium oder einen Preis. Und was es dann auch mit diesem Ortswechsel literarisch auf sich haben kann, davon erzählt heute der Schriftsteller Clemens Meyer.
Clemens Meyer musste nicht lange überlegen, ob er zusagt und der nächste Stadtschreiber von Bergen wird.
Ja, natürlich weiß man, was damit verbunden ist. Ich weiß das sofort, da kommt der Anruf, ich weiß, oh, 20.000, oh, Wolfgang Hilbig, oh, dieser und jener andere Kollege waren alle dort. Das ist schön und das ist eine Bestätigung, es ist eine Hilfe und es ist eine Ehre.
Die ganze Zeit da sein, wie es bei anderen Stipendien üblich ist, muss er nicht. Clemens Meyer fährt gerne von seiner Heimatstadt Leipzig für ein paar Tage oder Wochen in den Stadtteil von Frankfurt am Main.
Man ist da so anders als zu Hause oder als in seinem ursprünglichen Arbeitsraum, ist man wie in so einer Kapsel drin und Zeit und Raum sind da aus den Fugen. Aber man kann schreiben und keiner klingelt und keiner kommt.
So kann er ungestört an seinem aktuellen Roman arbeiten. Große Teile davon sind dort entstanden.
Ich stehe dann manchmal nachts da wie ein Dirigent, habe eine Musik eingelegt, habe eine Flasche Wein intus und dirigiere das Personal. Das kann man dann auch nur in so einem Raum machen. Das kann ich ja nicht zu Hause machen. Da ruft man wahrscheinlich die Klopsmühle oder die Polizei, wenn ich da rumschreie und außer mich gerate. Und das kann man da machen. Das ist ein Raum, eine Kathedrale der Literatur, in der man schalten und walten kann.
Und in dem viel Literaturgeschichte steckt, durch die vielen anderen Stadtschreiber vor ihm.
Na, wenn man nicht weiterkommt, dann fleht man mal und sagt, helft mir doch. Oder man spürt, dass die anwesend sind. Das ist ganz kurios. Also die saßen alle da seit 1900, weiß ich nicht, 73, 74, sowas in der Größenordnung.
Trotzdem, manchmal wird es ein bisschen einsam.
Ich schleiche manchmal aus dem Haus. Ich gehe auch manchmal in die Kneipe. Der Stadtschreiber wird dort auch erkannt und angesprochen auch. Ach, der Stadtschreiber, dann kriegt man nachts ein Bier ausgegeben.
Das Stadtschreiberhaus ist ganz gut ausgestattet. Nur eine Badewanne hätte er noch gern, sagt Clemens Meyer. Sein Arbeitstisch im Wohnzimmer ist voll mit Notizen, Büchern und Recherchematerial.
Und eine kleine DDR-Fahne steht auch da, die ich überall mit hinnehme. Und in der Küche stehen mittlerweile, weiß ich nicht, 50, 60 leere Weinflaschen, weil ich nicht weiß, wo ich die hin tun soll. Also das sammelt sich ja dann eben an nach einem Jahr. Und so baut man sich da so einen Tempel, nicht, aber eine Klause, ja. Das Häuschen, sage ich immer. Das Häuschen, das ist mein Häuschen.
Bald muss Clemens Meyer das Häuschen wieder verlassen und den Schlüssel an die nächste Stadtschreiberin, die Schriftstellerin Anja Kampmann, weitergeben.
Es gibt den Spruch in Bergen-Enkheim, einmal Stadtschreiber, immer Stadtschreiber. Das heißt, ich kann in die Kneipe, zur Post heißt sie, zur alten Post. Da heißt Draghi, die Wirtin, eine Slowenin. Und die wird jedes Mal, wenn ich reinkomme, auch in 5 oder 10 Jahren, dreimal auf Holz, rufen, Stadtschreiber! Und so ist man immer Stadtschreiber.
Der Schriftsteller Clemens Meyer an diesem besonderen Schreibort. Unsere Reihe von Caroline Born hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein neuer Roman aus Frankreich liegt jetzt auf unserem Studiotisch. Wie später ihre Kinder, heißt er, geschrieben von Nicolas Mathieu. Ein bis letzten Herbst noch wenig bekannter Autor, dann gewann er aber prompt mit diesem Buch den Prix Goncourt, den großen, bedeutendsten Literaturpreis des Landes. Unser Kritiker und Experte für alles französische Literarische, Dirk Furich, ist hier. Ist das, Herr Furich, ein zu Recht so hoch preisgekröntes und gepriesenes Buch?
Sehr zu Recht, würde ich sagen, denn das ist wirklich ein stilistisch sehr kraftvoller Roman. Ein packendes Sittengemälde, brillante Sozialstudie aus Lothringen, die den Gegensatz zwischen Metropole und Provinz auf den Punkt bringt. Ein packendes Buch über Deindustrialisierung, über auch die Lähmung der modernen westlichen Gesellschaften. Das ist ja dieses große Thema auch unserer Zeit. Aber auch über die politische Radikalisierung aus Angst vor der Veränderung.
Welche Geschichte erzählt Nicolas Mathieu?
Es geht um Lothringen, wie gesagt, die Stahlindustrie, die früher mal Wohlstand gebracht hatte, die liegt am Boden. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie im Ruhrgebiet oder auch in Teilen Ostdeutschlands, worüber wir ja immer reden. Die Region steht vor dem Niedergang, die Umbrüche werden schlecht gemanagt von der Politik, von der Wirtschaft. Die Folgen der Umbrüche, die werden auch noch Jahrzehnte spürbar sein. Und im Falle Ostfrankreich sieht man das ja an den extrem hohen Zustimmungsraten dort für die extreme Rechte. Der Roman, der spielt in mehreren Sommern in den 90er Jahren allerdings, also es ist praktisch so eine Vorzeit der Gegenwart. Protagonist ist Anthony, ein Jugendlicher, der weiß nicht so recht, was er so mit sich anfangen soll, will aber irgendwie raus aus dem Milieu der spießigen Einfamilienhäuser, weg von seinem Vater, der zur Gewalt neigt und sich nur mit so kleinen Jobs über Wasser hält. Und seine Mutter, ja, die wird so im Dorf so ein bisschen als Schlampe bezeichnet, weil sie gerne mal Affären hat. Und die Eltern, die geben sich mit großer Leidenschaft ihren einzigen Hobbys hin. Und das sind so allabendliche Grillbesäufnisse mit den Nachbarn. Das ist der eine Part. Dann gibt es noch den Gegenspieler von Anthony, das ist Asin. So ein marokkanischer Einwanderer, der also so ins Drogenmilieu abgleitet, kriminell wird, der dem Anthony auch später mal das Moped klaut und daraus entwickelt sich dieser Roman.
Das hört sich jetzt nach einem ja richtig schön entwickelten klassischen Gesellschaftsroman aus der französischen Provinz an.
Genau, es ist so ein Panorama der gesellschaftlichen Zustände in diesem ländlichen Milieu. Alle möglichen Klassen kommen vor, also es geht eher so um die untere Mittelklasse. Geht um Schrebergartenmentalität, Kleinstadt-Cowboys tauchen auf, Mofa-Rocker hätte man früher auch gesagt. Es wird viel gekifft und viel halb stark herumgetan. In dieses Setting taucht der Roman also lustvoll ein. Es geht natürlich auch um die Mädchen, um die erste Liebe und wie man sich so überhaupt positioniert in dieser Welt, die jetzt so von Einkaufszentren auf der grünen Wiese geprägt ist. Leute wollen ausbrechen, aber sie schaffen es irgendwie nicht. Sie bleiben in so einer Lethargie, sie bleiben da verhaftet. Es gelingt kaum jemandem dort auszubrechen.
Bei diesem Stoff, Dirk Fuhrich, da denkt man inzwischen auch an andere, bei uns inzwischen auch sehr prominent gewordene französische Autoren wie Didier Eribon oder Édouard Louis, die ja auch über die Provinz Tristesse geschrieben haben, mit allerdings stark politischem Einschlag. Wie steht es damit bei Nicolas Mathieu?
Genau, also sofort denkt man an diese Parallele. Man muss natürlich sagen, bei Eribon und Louis ist es wirklich sehr stark auch radikal zugespitzt. Also die Leute werden vom Staat unterdrückt. Das sind die Politiker, die böse sind und so. Bei Nicolas Mathieu ist es ein bisschen differenzierter. Und deswegen, finde ich, ist der Roman auch so gut. Weil er gibt nicht die Schuld irgendwelchen Klasseneliten da oben, die einfach alles mit den anderen machen. Sondern nein, er beschreibt auch, wie die Menschen selbst so verhaftet sind in ihrer eigenen Umgebung. Sie kommen da nicht raus, sie versuchen es vielleicht ein bisschen, aber das bleibt alles so verhaftet. Die kommen nicht weg aus ihrer Umgebung. Sie bleiben in dieser, sagen wir mal, ländlichen Kleinstadthölle. Und daraus entwickelt Nicolas Mathieu auch so eine Melancholie. Also diese Tristesse, wie Sie auch schon gesagt haben, die zieht sich so durch. Die Menschen sind sehr sympathisch, aber es bleibt so ein schweres, drückendes, melancholisches Gefühl in diesem.
Wie liest sich denn dieses Buch? Wie ist es geschrieben? Mit 450 Seiten ja schon ordentlicher Umfang.
Ja, also die Sprache ist, würde ich sagen, das Beste an diesem Buch nochmal. Um kurz auf den Prix Goncourt zurückzukommen, er war damals der Außenseiter, weil das eine nicht so klassische Romansprache ist, also eine sehr kraftvolle Jugend- und Alltagssprache. Es geht auch um Musik, die er integriert, also von Nirvana bis Gloria Gaynor, I Will Survive. Es sind viele lustige Stellen drin. Manchmal schreibt er sehr lakonisch, staubtrocken Sätze wie: Die Männer redeten wenig und starben früh, die Frauen färbten sich die Haare und verloren nach und nach ihren Optimismus. Also ihm gelingt es sehr gut, so ein Setting zu beschreiben. Wer in Deutschland vielleicht in den 70er, 80er, 90er Jahren auf dem Land aufgewachsen ist, kennt auch ein bisschen so diese Szenen, diese ja, Unentschlossenheit, auch die Charaktere, die da auftauchen. Und ich würde sagen, also ihm ist gerade auch mit der Sprache, mit dieser packenden, kräftigen, modernen Sprache ein wirklich sehr, sehr guter Roman, sehr gut lesbar, aber sehr intelligent. Einer, der sehr, sehr viel erzählt über diese Landschaft, über die Mentalitäten gelungen.
Dankeschön, Dirk Fuhrich, über den Roman von Nicolas Mathieu, Wie später ihre Kinder. Die deutsche Übersetzung von Lena Müller und André Hansen ist jetzt im Hansa Verlag erschienen, hat 448 Seiten, kostet 24 Euro. Mehr zum Buch, zum Autor. Auch die Besprechung von Dirk Fuhrich lesen Sie wie immer in Ruhe und jederzeit nach unter www.deutschlandfunkkultur.de. Ein Lesart-Montag, der ist nicht rund ohne was Schönes aufs Ohr für Sie mit einem neuen Hörbuch. Und heute sind das die großen Romane von Theodor Fontane. Zum diesjährigen Fontanejahr, 200. Geburtstag im Dezember, hat der Audioverlag die ARD-Archive durchforstet nach Lesungen von Effi Briest bis Jenny Treibel und. Klar ist man da opulent fündig geworden. Das Ergebnis liegt jetzt in einer Mordsbox vor. Über 80 Stunden Hörstoff, 10 Romane plus noch 2 Novellen vom großen Theodor. Unser Tobias Wenzel hat sich darin versenkt.
Ein Feuermeer, unten die ganze Stadt, Vernichtung an allen Ecken und Enden und dazwischen ein Rennen und Schreien und dann wieder die Stille des Todes.
Vom Kirchturm blickt Grete Minde hinab auf Tangermünde, die Stadt, die sie angezündet hat, weil sie, die unkonventionell geliebt hat, hier nur Neid und Unrecht erfahren hat. Über die Stimme von Kurt Böwe verfolgen wir, wie Grete auch ihr eigenes Kind und das der verhassten Schwägerin mit in den Tod reißt. Mit Anfang 60 schrieb Theodor Fontane die Novelle Grete Minde. Seine bedeutendsten Werke sollten da noch folgen. Was für ein Vergnügen, diesem Autor von seinem ersten Roman bis zu seinem letzten zu lauschen. Im Roman Irrungen, Wirrungen, für das Hörbuch gelesen von Gerd Westphal, lieben sich der Baron Botho von Rienecker und die Schneiderin Lene. Aber bei einem gemeinsamen Ausflug mit Bothos Freunden und deren Geliebten erzählt eine von ihnen, dass für sie nur eine standesgemäße Heirat in Frage komme.
Und wie ist es denn eigentlich mit Ihnen? Lene sagte kein Wort. Ja, Kind, Sie verfärben sich ja. Sie sind wohl am Ende mit hier dabei. Und sie wies aufs Herz. Und tun alles aus Liebe. Ja, Kind, denn ist es schlimm. Denn gibt's nen Kladderadatsch.
Botho trennt sich schließlich von Lene. Auch aus Geldnot heiratet er seine reiche Cousine. Nicht umsonst gilt Fontane als der Autor des poetischen Realismus in Deutschland, spiegelte er doch die Wirklichkeit der Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und ihre Moralvorstellungen und ließ gleichzeitig subtil durchblicken, dass er als liberal denkender Mensch seiner Zeit voraus war. Mit seiner wunderbar feinen Ironie arbeitete er mit Frau Jenny Treibel heraus, wie sich eine Frau selbst betrügt, indem sie von der Kraft der Liebe schwärmt, aber sich und ihren Söhnen nur eine lukrative und standesgemäße Heirat erlaubt. Wolfgang Büttner hat den Roman eingelesen.
Leopold, trotz allem, was ihm fehlt, soll höher hinaus. Und deshalb soll er eine kluge Frau haben, eine wirklich kluge. Wissen und Klugheit und überhaupt das Höhere, darauf kommt es an. Alles andere wiegt keinen Pfifferling. Es ist ein Elend mit den Äußerlichkeiten.
Gleich 6 Romane Fontanes hat Gerd Westphal interpretiert, immer grandios. Auch Effi Briest, die Geschichte einer 17-Jährigen, die aus ihrer Kindheit gerissen wird, den doppelt so alten Baron von Innstetten heiratet, sich in der Ehe langweilt und eine folgenschwere Affäre mit dem Major Crampas eingeht. Die beginnt bei einer winterlichen Kutschenfahrt.
Sie fürchtete sich und war doch zugleich wie in einem Zauberbann und wollte auch nicht heraus. Effi, klang es jetzt leise an ihr Ohr, und sie hörte, dass seine Stimme zitterte. Dann nahm er ihre Hand und löste die Finger, die sie noch immer geschlossen hielt, und überdeckte sie mit heißen Küssen. Es war ihr, als wandle sie eine Ohnmacht an.
Fontane inspirierte mit seinem Roman nicht nur Thomas Mann zu den Buddenbrooks, sondern ebnete dem deutschen Gesellschaftsroman überhaupt den Weg. Voraussetzung für Fontanes Kunst und die natürlichen Dialoge war seine bestechende Beobachtungsgabe. Das macht diese fantastische Ausgabe deutlich, für die man mehr als 3 Tage bräuchte, wollte man sie am Stück hören. Hinzu kam Fontanes Neugier. In seinem letzten Roman, Der Stechlin, fürs Hörbuch vom unverkennbaren Hans Petsch interpretiert, porträtiert er einen alten Adligen vom Land und gleichzeitig auch ein wenig sich selbst.
Er hörte gern eine freie Meinung, je drastischer und extremer, desto besser. Dass sich diese Meinung mit der seinigen deckte, lag ihm fern zu wünschen. Unanfechtbare Wahrheiten gibt's überhaupt nicht. Und wenn's welche gibt, dann sind sie langweilig.
Theodor Fontane aus dem Stechlin. Lesungen der großen Romane gibt es jetzt in dieser Hörbuchedition im Hörverlag auf 14 MP3-CDs, über 80 Stunden Laufzeit für rund 80 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.